Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren. Es hat ein bisschen geregnet, sie kommen in eine Pfütze. Er sagt, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze. Und er hebt sie galant darüber hinweg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit sagt er in der gleichen Situation, pass auf, eine Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kopf? Und 30 Jahre nach der Hochzeit sagt er, das war schon klar, dass du dein Nein latschen musstest. So ist das oft mit der Liebe von uns Menschen, dass sie im Lauf der Zeit immer mehr abnimmt. Mit Gottes Liebe ist das nicht so. Gottes Liebe nutzt sich nicht ab. Die ist unveränderlich, die ist ewig und sie ist grundlos. Wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich, dann antwortet das Mädchen doch nicht, warum? Denn für das Wunder der Liebe gibt es keine Erklärung, auch nicht für das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk ausgesucht, und das war auch noch das kleinste, und hat zu diesem Volk gesagt, ich liebe dich. Das war das Volk Israel. Er hat das Volk erwählt. Er hat dieses Volk aus der ägyptischen Sklaverei befreit. Er hat es durch die Wüste geführt. Er hat sie nach Kanaan geführt. Er hat sie dort mit Wohlstand und Reichtum gesegnet. Und alles, was er von diesem Volk forderte, das war, er wollte ihr Gott sein und sie sollten seine Gebote halten. Und keine anderen Götter haben, außer ihm. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser. Die haben ständig Gott verlassen, sich mit anderen Göttern eingelassen. Israel, Gottes große Liebe, ist immer wieder fremdgegangen. Und Gott hat auf diese Untreue mit einer unendlichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das ist mir erst mal so richtig klar geworden, als ich mal im Krankenhaus gelegen hatte. Da hatte ich eine Menge Zeit und da habe ich mal die Bibel von Anfang bis Ende in einem Ritt durchgelesen. Und dabei ist mir etwas aufgefallen, was man sonst, wenn man bloß so ein paar Seiten liest und so, gar nicht so richtig merkt, nämlich, die Bibel ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen beachten Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen lieben Gott nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie schwer ihn die Menschen auch und wie oft sie ihn enttäuschen, Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer neue Ausdrücke, um seinem Volk seine Liebe klarzumachen. Zum Beispiel lässt Gott mal durch einen Propheten sagen, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ja, das findest du nicht so besonders prickelnd, aber du musst wissen, im alten Israel, da war das so, wenn sich ein Junge in ein Mädchen verknallt hatte, weil sagen wir mal, der Molche, der hat sich in Rebekka verknallt. So, da hat er den Namen seiner Liebsten in den Handteller reingeschrieben. Na, und wenn es in der Reli-Stunde ein bisschen langweilig wurde, hat er so den Handteller aufgemacht, den Namen seiner Liebsten gelesen. Ha, da geht die Sonne auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wie so ein verknallter Teenager, wie so ein verliebter Gockel äußert sich hier Gott. Und die schönste Liebeserklärung, die hat er durch den Propheten Jeremia gegeben. Da hat er gesagt, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Und hast du das schon mal gelesen? Du selbst bist das beste Beispiel für das, wovon ich hier rede. Da schreibt Gott an dich. Gott an dich. Ein Liebesbrief. Hier. Und du weißt doch, wie das ist, wenn man einen Liebesbrief kriegt, da fliegen doch die Augen über die Zeilen und man erwartet den einen Satz, nach dem man sich sehnt. Und ist froh, wenn man diesen einen Satz nur endlich findet, wenn da steht, ich liebe dich. Da schreibt Gott an dich einen Liebesbrief. Und da steht dieser unwahrscheinlich herrliche Satz drin, ich habe dich schon immer geliebt. Und du hast es noch nicht einmal gelesen, geschweige denn beantwortet. So sind die Menschen. Die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, Gott bleibt seiner Liebe treu Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon und Gott läuft den Menschen hinterher. Laufend schickt Gott einen Propheten nach dem anderen, um sein Volk zurückzurufen. Aber die Menschen bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Und schließlich hat Gott nur noch einen, den er schicken kann. Seinen eigenen, einzigen Sohn, Jesus. Der ist sein letzter Versuch. Der ist sein letzter Liebesbeweis. Der ist die einzige und die letzte Chance für die Menschheit. Er ist das letzte Wort Gottes an die Menschen. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn gekreuzigt. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das hat Jesus mal selber erzählt in Form einer Geschichte und von sich selber gesprochen. Das ist das Gleichnis von einem bösen Weingärtner. Das steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 20. Da ist ein Weinbergbesitzer und der schickt Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner bringen diese Boten um. Das ist schon die ganze Geschichte. Und die Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Boten, das sind die Propheten und die Weingärtner, das sind die Menschen. Und nachdem die alle Boten umgebracht haben, so heißt es in Lukas 20, da fragt sich der Besitzer, was soll ich jetzt machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, ihm etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie, das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn vor den Weinberg und töteten ihn. Was meint ihr wohl? Fragte Jesus nun seine Zuhörer, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird. Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Aber sowas gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für die meisten von euch ist es heute nicht das erste Mal, dass Gott euch ruft. Gott hat x-mal versucht, dich zu erreichen, aber er hat bei dir noch nichts erreichen können. Du hast ihm noch keine klare Antwort gegeben. Du hast ihn hingehalten. Du bist ihm ausgewichen. Du hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es sich hier nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil handelt. Also, Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, wenn irgendein Wesen auf dieser Erde ihn verehrt? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott der beste Freund deines Lebens ist, das ändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, die geht jedenfalls nach hinten los. Um deinetwillen sollst du ihn lieben, damit dein Leben gelingt. Gott hat keinen Vorteil von dir, den Vorteil hast du. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, dann fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse, verwirf Jesus nicht, wenn er dich heute nach Hause in das Reich Gottes einlädt. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Und er verdammt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Er verlangt von dir Gehorsam. Und Gehorsam gegen ihn, das ist Glück für dich. Ich sage dir, der sicherste Weg, um glücklich zu werden, ist, wenn du Jesus gehorchst. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist, wenn du ihm ungehorsam bist. Wenn du Jesus ablehnst, dann ist das Einzige, was dich am Ende noch erwartet, das Gericht. An vielen Stellen in der Bibel wird über ein letztes endgültiges Gericht gesprochen, wo jeder Mensch sich nochmal vor Gott verantworten muss. Ich lese euch mal vor, was zum Beispiel in der Offenbarung über das letzte Gericht geschrieben steht. Da heißt es, ich sah einen großen weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Nun wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle ohne jede Ausnahme wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Ich will dieses Bild mal übertragen in ein Bild aus unserer heutigen Zeit. Du weißt, wie es im Supermarkt zugeht. Da kommt man rein, nimmt sich so ein Körbchen und dann gehst du durch die Reihen der Regale, wo dir von allen Seiten schöne Angebote gemacht werden, und da packst du ein. Und egal, wie lange du dich im Supermarkt rumtreibst, am Ende, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Und da heißt es so, auspacken, mal sehen, und jetzt geht's ans Bezahlen. Ja, und so ist es mit unserem Menschenleben auch. Wir gehen durchs Leben, von allen Seiten werden uns die allerinteressantesten Angebote gemacht. Und egal, wie lange du dich auf diesem Planeten rumtreibst und wie viel du mitnimmst, am Schluss, da stehst du vor der Kasse. Das heißt, da fällt das Licht von Gott nochmal voll auf dein Leben. Und da heißt es so, pack mal dein Lebenskörbchen aus. Wollen wir mal gucken, was du alles so zusammengelebt hast. Was ist denn nur drin gewesen? Und da kommt das alles nochmal raus. Verstehst du, was du vergessen hast, was du verdrängt hast, was du nicht wahrhaben wolltest, was du anderen Leuten nicht erzählen wolltest? Das kommt alles noch einmal raus. Und deswegen ist das Entscheidende, dass man, bevor man in das Gericht kommt, seine Sünden vor Gott bekannt hat und losgekriegt hat. Der große Theologe des vorigen Jahrhunderts, der hat mal gesagt, der Dietrich Bonhoeffer, die wichtigste Frage des Lebens ist, wie komme ich durch das Gericht? Und das war auch die wichtigste Frage nach der Meinung von Martin Luther. Der hat es noch anders formuliert. Der hat gesagt, die wichtigste Frage des Lebens ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mit meinem sündhaften Leben, mit seinen Pannen und Pleiten und so weiter, wie kriege ich mein Leben so hin, dass ich mal am Ende vor dem heiligen Gott bestehen kann? Ich will ja die Fragen, die wir alle im Leben haben, die will ich nicht kleiner machen. Aber die sind ja alle irgendwann mal erledigt. Aber diese eine Frage, die bleibt. Und wenn du Jesus nicht als deinen Retter angenommen hast, dann bleibst du verloren. Und das meint Jesus, wenn er sagt, wer nicht an ihn glaubt, wird verdammt werden. Und verdammt sein, das heißt ewige Strafe leiden, fern sein müssen von Gottes Angesicht. Wenn du dein Leben ohne Gott verbringen willst, da wird Gott dich nicht zwingen, deine Ewigkeit in seiner Gegenwart zu verbringen. Vergiss das nicht, du hast ja noch die Ewigkeit vor dir. Also Gott ist fair, der gibt dir nur das, was du willst. Nach deinem eigenen Willen wird Gottes gerechtes Gerichtsurteil über dich ergehen. Es wird keiner gezwungen, in den Himmel zu gehen, und es ist keiner gezwungen, in die Hölle zu gehen. In den Himmel und in die Hölle gehen nur Freiwillige. Es gab mal so einen Kino-Hit. Wir wollen Sündigen dem Himmel kündigen. Ist das auch deine Lebensmelodie? Oder so wie die Toten Hosen gesungen haben, wir wollen nicht ins Paradies. Oder wie der DJ Bobo, der singt, verkauf deine Seele vom Himmel zur Hölle, genieße die Fahrt. Was will Gott mit den Menschen machen, die ihn völlig ablehnen? Weißt du, du kannst dich nicht hinterher, wenn du gestorben bist, in deinem Grab verstecken, sondern wenn Jesus wiederkommt, werden die Toten auferstehen, nicht nur die Christen, die an ihn geglaubt haben, auch die Nichtchristen, die nicht an ihn geglaubt haben, nämlich alle. Und dann musst du dich verantworten. Und was wird jetzt Jesus mit denen machen, die nicht mit ihm leben wollten? Na, die kommen eben in die Hölle. Und am Anfang, als die Welt geschaffen wurde, da gab es die Hölle gar nicht. Die Welt war sehr gut. Und Gott hatte die Vorstellung, dass er mit den Menschen in Harmonie lebt. Und dann stellte sich heraus, es gab welche, die wollten gar nicht mit Gott zusammen sein. Und da hat Gott nachrüsten müssen. Und so hat er die Hölle noch geschaffen. Das ist der Ort, wo der Teufel und die hinkommen, die dem anhängen. Und ich möchte, dass der Gedanke an Gottes Gericht und seinen zukünftigen Zorn dich mal aufschreckt. Ich möchte dich wirklich mal aufschrecken. Ich möchte gerne, dass du anfängst, wenigstens darüber nachzudenken, wie das ist, wenn das wahr ist, was ich hier sage. Wie das sein wird, wenn du vor dem Gericht Gottes stehst. Heute kann ich dir noch helfen, dann geht das nicht mehr. Ich möchte euch mal, die ihr euch so stolz Atheisten nennt, ich möchte euch einen Vorschlag machen. Heute Abend setzt du dich mal hin, auf den Stuhl, ohne den Fernseher einzuschalten. Und dann denkst du mal eine halbe Stunde nur über den einen Gedanken nach, wenn das wahr ist, was der Pfarrer heute gepredigt hat. Was mache ich da? Und ich behaupte, ihr seid so faul und so feige, auch nur eine einzige halbe Stunde über diese wichtigste Frage des Lebens nachzudenken. Ich wäre ja froh, wenn ich über solche Themen gar nicht erst reden müsste. Aber ich muss auch darüber predigen, denn wenn ihr verloren geht, dann könnte ja Jesus mir die Schuld geben und sagen, du hast ihnen nicht genau Bescheid gesagt. Über die Konsequenzen der Sünde. Und hast sie vor der Sünde nicht gewarnt. Und die schlimmste, die eigentliche Sünde, das ist der Unglaube. Also die Behauptung, mir ist Jesus egal, der ist mir schnuppe, ich brauche ihn nicht. Viele denken, Sünde, das ist, wenn du hier im Supermarkt mal eine CD mitnimmst, ohne zu bezahlen oder so. Ja, das ist auch eine Sünde. Aber verstehst du, die eigentliche Sünde ist, wenn du sagst, ich brauche Gott gar nicht. Und es gibt Leute, die haben noch nie im Supermarkt eine CD geklaut, die haben noch nie ihre Frau betrogen, die haben das Finanzamt nie betrogen, die leben hochmoralisch und anständig. Aber die sagen, ich brauche keinen Gott. Und sind deswegen genau Sünder. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du in irgendeinen Menschen so richtig hemmungslos verknallt gewesen bist. Und der andere hat dich einfach nicht beachtet. Für den bist du Luft. Da denkt man ja, das reißt einem das Herz. Und da kannst du mal sehen, wie Gott sich fühlt, wenn er dich sieht, dich, sein Geschöpf, wenn du durchs Leben gehst, ohne auch nur ein einziges Mal einen Gedanken an Gott zu verschwenden, geschweige denn dich bei ihm zu bedanken. Gott ist doch nicht ein Klotz oder ein Stein oder ein Prinzip oder sowas, sondern er ist unser Vater. Und er empfindet Schmerz, wenn du seine Liebe verschmähst. Ich war mal zusammen mit dem Sänger, der Jörg war das, waren wir irgendwo an der Ostsee und er musste dringend zu einer Sitzung am Tage nach Berlin fahren. Als er abends bei mir ankam, hat er über die wichtige Sitzung kein Wort verloren. Aber er hat mir erzählt, er wohnte damals in Berlin, da war er bei seiner Familie noch vorbeigefahren und da hat es irgendeine Auseinandersetzung mit seinem Sohn gegeben. Jedenfalls, der hatte dem wohl eine geklebt. Als der Jörg abends um 11 mir das erzählte, da lag der Kleine in Berlin in seinem Bettchen und schlief, für den war die Sache längst gegessen. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das Herz des Vaters, das war noch nachts um 11 unruhig, weil es ein Problem mit seinem Kind gegeben hatte. Wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst und ohne ihn durchs Leben gehst und seine Vergebung nicht annimmst, dann bist und bleibst du verloren. Was heißt verloren? Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Der Schlüssel für dein Auto, der nicht in deiner Hosentasche steckt, sondern auf dem Campingplatz irgendwo im Gras hinter der Mülltonne liegt, der ist eben verloren. Und wenn der Mensch aus der bergenden Hand Gottes und unter seinem Segen rausgeht und für sich lebt, dann ist und bleibt er eben verloren. Das gilt übrigens auch dann, wenn du zwar an Jesus glaubst, ihm aber nicht die erste Stelle in deinem Leben einräumst. Also etwas anderes als die erste Stelle kommt ja für Jesus als den Sohn Gottes überhaupt nicht in Frage. Wenn du ihn von der ersten Stelle verdrängt hast, da hast du ihn nämlich überhaupt verdrängt. Wie kam es denn, um nochmal auf unsere Geschichte hier zurückzukommen, wie kam es denn in dem Gleichnis eigentlich dazu, dass die Weingärtner den Sohn verwarfen? Sie wagten es, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit und einen Prophetenmord nach dem anderen erlaubt, ohne dass sie von dem Herrn sofort bestraft worden wären. Und das ermutigte sie, immer unverschämter zu werden. Undankbare Menschen missbrauchen die Güte Gottes bis zum heutigen Tag. Du sagst vielleicht, ich glaube doch nicht an Gott. Ich pfeife auf den und seine Gebote. Aber der hat mich deswegen ja noch nicht bestraft. Mir geht's gut, ich bin weder blind noch krank. Ich kann also ruhig so weitermachen. Denn Gott ist, wie ihr Christen ja immer behauptet, Gott ist ja gnädig. Ja, Gott ist gnädig. Und bis zu dieser Minute lebst du von der Gnade Gottes. Und seine Gnade hat er dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn gestraft hat und nicht uns Unschuldige, damit wir leben können. Uns Schuldige. Aber wenn du seinen Sohn verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit seinem Gericht zu rechnen. Mir wird immer vorgeworfen, wenn ich so von Gericht und Verdammnis und sowas rede, ich würde den Menschen Angst machen. Na, was denn sonst? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und im Gericht für ewig verurteilt zu werden, ist doch das Furchtbarste, was es gibt. Keine menschliche Fantasie kann sich ausdenken, was das ist, Hölle. Was hast du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie bei Wilhelm Busch im Kinderbuch, wo die fromme Helene gestorben ist und der Teufel hat die Seele der frommen Helene an der Mistgabel und fährt durch den Kamin nach unten und da ist ein großer Kessel. Und die Flammen sind um den Kessel rum und da hupen die Teufelchen drumherum und sagen, hu, haha, der heilige Franz ist auch schon da. Ja, so wie im Märchenbuch für die Kinder, so ist die Hölle ganz bestimmt nicht. Ich lese euch mal eine einzige Stelle aus der Bibel vor, aus dem Thessalonischer Brief. Über die Hölle, da heißt es, Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Die werden Strafe leiden, das ewige Verderben fern von dem Angesicht Gottes. Fern sein müssen von dem Angesicht Gottes. Ich will es mal wieder versuchen, in einem Bild euch klarzumachen. Ich habe oft meinen alten Vater angerufen. Naja, die alten Leute, die hören schwer, das Telefonnetz der DDR hat auch nicht viel getaucht. Also jedenfalls, ich wähle die Nummer und sage, hallo Papa, wie geht's denn dir? Wollte mal fragen, wie der Tag war. Da fragt er zurück, ist da jemand? Ne, ich ein bisschen lauter, ja hier ist Theo, ich wollte mal. Da sagt er, scheint niemand dran zu sein und legt wieder auf. Habe ich nochmal gewählt, jetzt ein bisschen lauter geredet. Hallo Papa, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt, hörst du mich? Sagt er wieder, scheint keiner dran zu sein. Legt auf. Ich habe die Stimme meines Vaters gehört. Mein Vater war zu Hause und er hat sogar auf meinen Anruf gewartet. Aber er konnte nichts hören und ich konnte schreien, so viel ich wollte, weil irgendwas in dieser Leitung kaputt war. Wenn zwischen Mensch und Gott irgendwas in der Leitung kaputt ist, das nennt die Bibel Sünde. Und nach dem Tod, da kannst du schreien, so viel du willst, da kannst du nichts mehr ändern. Da lässt sich Gott nicht erreichen. Fern sein müssen von dem Angesicht Gottes. Ich kann das nur in Bildern versuchen auszudrücken, was das bedeutet. Ich stelle mir vor, die Hölle, die hat einen riesengroßen Eingang, aber die hat keinen Ausgang. Du kommst, wenn du einmal drinne bist, nicht wieder raus. Aber ich stelle mir vor, die Hölle hat Fenster und da musst du rausgucken. Du kannst nicht nur rausgucken, du musst rausgucken. Und das siehst du, da drüben, in Gottes Reich. Dorthin war ich eingeladen. Und wenn du genau hinguckst, da wirst du sehen, da ist ein Tisch, große Festtafel, und da ist ein Stuhl frei. Da steht eine Tischkarte mit deinem Namen. Dorthin warst du eingeladen. Und ein Leben lang, ach, was heißt ein Leben lang? Eine Ewigkeit lang. Musst du den Gedanken ertragen, ich war dorthin eingeladen und ich, Idiot, habe nur darüber gefeixt und habe es abgelehnt. Das heißt Hölle. Ja, das ist doch wirklich zum Fürchten. Und davor sollen wir uns auch fürchten. Jesus hat gesagt, fürchtet euch vor dem, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und nun sagen manche Leute zu mir, sag mal, was bist du für einer? Du kommst doch gerade so aus dem Mittelalter rausgekrochen. Redest hier von der Hölle, als ob das eine Selbstverständlichkeit wäre. Da habe ich doch eine ganz andere Gottesvorstellung als du. Die sagen mir dann, ja, ich sage, was heißt denn du denn für eine Gottesvorstellung? Ja, ich glaube mehr so an den Jesus der Bergpredigt. Na, wer so redet, hat ja die Bergpredigt noch gar nicht gelesen. Zweimal warnt Gott, also Jesus, in der Bergpredigt vor der Hölle. Und es wäre mir lieber, du fürchtest dich vor der Verdammnis und flüchtest dich in die Arme von Jesus, als dass du leichtsinnig so tust, als gäbe es weder ein Gericht noch eine Verdammnis. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angstmacherei in den Himmel treiben, also den weise ich als total blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst und er untersucht dich und er sagt dir, sie haben eine gefährliche Blinddarmentzündung, sie müssen auf der Stelle operiert werden. Wenn das Ding platzt, sind Sie in einer Stunde ein toter Mann. Da sagst du da auch nicht, also Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Versuchen Sie nicht, mir Angst einzujagen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir ein Fachmann wie ein Mediziner sagt, dass dein Leben in Gefahr ist. Und wenn du in deinem Kopf nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das tun, was der Onkel Doktor dir sagt. Weil du begreifst, der will mit seiner knallharten Diagnose dich doch nicht schocken oder ärgern oder quälen, sondern er will dich retten. Leute, die knallharte Diagnose der Bibel über uns Menschen, die lautet, ohne Jesus verloren. Egal, ob du ein Moslem bist oder ein Buddhist oder ein Atheist, oder ein Humanist oder ein halber Christ. Und es ist mir lieber, wenn sich nach dem heutigen Vortrag wenigstens einige von euch anfangen vor dem Gericht zu fürchten und sich von Jesus retten lassen, als dass ihr leichtsinnig drüber feigst und verloren geht. Was heißt hier Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, ihr könntet verdammt werden, weil ihr nicht geglaubt habt. Und ich könnte zur Rechenschaft gezogen werden, weil ich euch nicht klar genug gesagt habe, was in der Bibel drin steht. Ich wiederhole, ich wäre ja froh, wenn ich gar nicht erst über solche schwierigen Themen reden müsste. Aber ich muss doch die Botschaft meines Herrn predigen. Ich muss mich doch auch im Gericht verantworten für das, was ich hier mache und gesagt oder nicht gesagt habe. Und im jüngsten Gericht wird Jesus zu mir sagen, Theo, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie weitergegeben? Ich habe dir die Bibel gegeben, hast du den Leuten das erzählt, was in der Bibel drin steht? Oder hast du die Hälfte weggelassen und nur deine eigenen Gedanken gepredigt? Und ich werde mich rechtfertigen und sagen, ich habe in meinen Predigten genau das gesagt, was du selber gesagt hast. Deine eigenen Worte, die in der Bibel stehen. Wer an den Sohn glaubt, hat das Leben. Wer nicht an den Sohn glaubt, hat das Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Du sagst, das klingt aber furchtbar intolerant. Na klar, es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Worte von Jesus. Aber wo es um dein Heil geht, um dein ewiges Heil, da ist Jesus absolut intolerant. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Und ich fürchte, dass alle diejenigen, die so aus Toleranz und Feigheit dieses Wort unterschlagen, und die menschliche Philosophie statt Evangelium predigen und die den Leuten einreden, es gäbe gar kein Gericht und die alle Bibelstellen, die davon sprechen, verdrehen oder auslassen. Ich fürchte, dass die alle einem harten Strafgericht entgegengehen. Mögen das Pfarrer, Bischöfe, der Weltrat der Kirchen, Theologieprofessoren oder sonst wer sein. Also ich jedenfalls, ich weigere mich, mich an diesem modernen Betrug zu beteiligen. Und ich bleibe dabei, was Jesus gesagt hat, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Dieses Jesuswort, das ist bei jedem von euch, der getauft worden ist, bei eurer Taufe gesprochen worden. Und das heißt, auch eure Taufe nützt euch gar nichts, wenn ihr nicht glaubt. Luther sagt im Katechismus, ohne Glaube nützt die Taufe nichts. Denn wenn Jesus kommt, da fragt er doch nicht nach eurem Taufschein, sondern er fragt, habt ihr das gelebt, was auf dem Taufstein drauf stand? War ich denn die Nummer eins in eurem Leben? Was wird der Herr mit euch Taufscheinbesitzern tun, wenn er wiederkommt? Jesus beendet sein Gleichnis von den bösen Weingärtnern mit genau dieser Frage. Und mit einem ganz schrecklichen Wort. Aber sowas, sagen die Zuhörer, das gibt es doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd seine Zuhörer. Da sah Jesus sie an und fragte, was bedeutet denn dieser Satz aus dem Alten Testament, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden. Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Wenn du Jesus verwirfst, wird sein volles Gewicht, Gericht auf dich fallen. Willst du das etwa? Willst du wenigstens mal drüber nachdenken? Denn wenn Jesus zum Gericht kommt, so heißt es in der Bibel, ich habe euch das ja vorgelesen, in der Offenbarung. Da werden Himmel und Erde vor seiner Größe fliehen. Jesus ist doch nicht das Milchgesicht von der frommen Kitschpostkarte. Von solcher Größe ist Jesus. Und wenn dieser Eckstein mit seinem ganzen Gewicht auf euch fällt, dann wird er euch zermalmen. Das ist ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage es nur, ihn auszusprechen, weil Jesus selber ihn ausgesprochen hat. Also ich von mir aus, ich würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre, der ist sogar noch einen Schritt weiter gegangen. Jesus hat seine Predigt mit diesem Gedanken beendet. Und dann ist er weitergegangen. Ich möchte nicht mit diesem Gedanken aufhören. Ich möchte dir sagen, nochmal sagen, was Gott unternommen hat, damit du nicht in das Gericht und in die Verdammnis kommst. So sehr, sagt die Bibel, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an den glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Verstehst du, du bist Gott nicht egal, der hängt sich rein. Der gibt sein Leben für dich hin. Kennst du irgendjemanden, der das schon mal für dich getan hat? Ich meine, irgendjemand muss ja mal für deine Sünde bezahlen. Entweder bezahlst du die Ewigkeit lang in der Hölle oder Jesus am Kreuz. Und er hat das am Kreuz für dich gemacht. Der hat wie so ein Blitzableiter die Strafe, die dich treffen müsste, auf sich gezogen. Was kann Gott mehr tun? Ich frage dich, was kann Gott mehr tun, als seinen Sohn für dich zu opfern? Welchen Beweis seiner Liebe brauchst du denn noch? Was erwartest du denn noch? Ich bitte dich, anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Freunde, das mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Also jedenfalls möchte ich, dass ihr mir wenigstens das abnehmt. Dass ich aus Liebe geredet habe, um euch vor eurem Unglück zu bewahren. Ich wollte euch doch nicht mit dem Gericht drohen. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich. Und er will, dass du nicht zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Wollt ihr wirklich eure Seelen verlieren? Wollt ihr wirklich so weit gehen, Freunde? Ich bitte euch, kehrt um. Und wenn du heute viele Sachen gehört hast, die dir völlig neu waren und die du erst verarbeiten musst, ich sage dir, meinetwegen kannst du alles vergessen, was ich hier gesagt habe. Aber das eine, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder. Gott hat dich unendlich lieb. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich brauche dich. Ich habe bisher mein Leben selbst bestimmt. Ich habe gegen dich gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir jetzt mein Leben mit Leib, Seele und Geist, mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.